Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban.
Ich habe sie getroffen 72, als ich im Abbey Road Studio sein durfte, um eine Aufnahmesession zu sehen. Und da kam sie da den Flur lang mit Paul und grüßte mich, als hätte sie mich schon ewig gekannt. Vielleicht dachte sie, ich wäre irgendein Musiker, war ich aber nicht.
Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be.
Paul McCartney ist hier zu hören. Das ist der zweite Teil des Podcastes über Paul McCartney, Urban Pop Musik Talk mit Peter Obern. Hallo Peter.
Hallo Oke.
Es ist ein Vergnügen, mit dir über Paul McCartney zu sprechen. Wir haben das schon im ersten Teil getan. Die erste Folge hatte zum Inhalt Paul McCartney mit den Beatles. Jetzt ist Paul McCartney ohne die Beatles. Wir sind im Jahr 1970. Da kam das erste Album von Paul McCartney raus. Das hieß McCartney 1, glaube ich.
Oder genau, es hieß einfach nur McCartney.
Ach, das wird so genannt im Nachhinein. Aber es heißt eigentlich McCartney, ne?
Es ist ganz komisch. Er hatte gedacht, das erste Lennon-Album würde heißen Lennon. Aber es hieß anders. Insofern hat er gesagt, ja, dann kann ich es auch McCartney nennen. Sonst hätte er es nicht so genannt. Das Komische ist, es kam in zeitlichen Abstand von einer Woche von der Veröffentlichung von Let It Be, dem posthumen Beatles-Album praktisch, als noch gar nicht klar war, dass es die Beatles nicht mehr gibt. Aber als McCartney dann öffentlich machte, nein, ich bin nicht mehr Mitglied der Beatles, ich habe ein eigenes Solo-Album, dann war es auch öffentlich klar. Obwohl intern hatte ja schon John Lennon im Oktober davor gesagt, wer nicht mehr Mitglied. Egal, das kam raus, passte natürlich nicht zusammen, hat die anderen Beatles auch nicht richtig erfreut, dass da nun einer vorpreschte und sein Soloalbum veröffentlichte. Ein Album, das er alleine aufgenommen hatte, ganz allein in Schottland, alle Instrumente gespielt und das ihm auch dann so ein bisschen aus seiner Depression hilft. Denn Linda McCartney hat später erzählt, es ging ihm nicht gut.
Also nach dem Ende der Beatles?
Nach dem Ende der Beatles, nein. Also Paul McCartney sagte dann auch später, er hat sich sehr, sehr zurückgezogen, fing an zu trinken, war deprimiert, bekam Depressionen. Also die Welt brach für ihn eigentlich zusammen. Und insofern ist der Schritt, einfach selbst wieder Musik zu machen, das Richtige gewesen. Und der Erfolg war in Ordnung. Es war ein ganz erfolgreiches Album, obwohl es eigentlich nur wenige richtig außergewöhnliche Songs drauf hatte. Also Maybe I'm Amazed ist der bekannteste Song, ein großartiger Song, riesige, dramatische Ballade. Baby, I'm amazed the way you love me all the time. Maybe I'm afraid of the way I love you. Baby, I'm amazed the way you pulled me out of time. You hung me on the line. Maybe I'm amazed the way I really need you. Maybe I'm a man, maybe I'm a lonely man who's in the middle of something that he doesn't really understand. Maybe I'm a man, maybe you're the only woman who can ever help me. Maybe won't you help me? Das war der Start und begleitet war das Ganze eben von der gerichtlichen Auseinandersetzung mit den anderen Beatles und mit Alan Klein. Der behauptete Paul McCartney und deswegen ist er vor Gericht gegangen, die Beatles-Firma Apple übernehmen wollte. Praktisch sagte, okay, ich mache alles und ihr überschreibt mir aber irgendwie die Rechte zu dieser Firma. Und Paul McCartney hat das vor Gericht angefochten und ist im Februar 71 dann auch erfolgreich gewesen vor dem High Court in London. Und Die anderen Beatles können echt dankbar sein, weil wäre Alan Klein damit erfolgreich gewesen, dann wäre ganz viel verloren gegangen an Beatles-Rechten, an Beatles-Kompetenz, aber auch an wirtschaftlichen Dingen. Es ging ja so weit, dass Alan Klein immer noch der Manager der drei restlichen Beatles war, die ihn dann aber 3 Jahre später oder 2 Jahre später verklagt haben. Also die haben sich dann auch von ihm getrennt. Also das war ein, in Anführungsstrichen, Gangster, dieser Typ. Und man hat dann gemerkt, und Paul McCartney kann sich auf die Schulter klopfen und zu sagen, ich habe das früh bekämpft und erfolgreich bekämpft und habe die Trennung der Beatles, die zwar offiziell jetzt war, nicht zu einem finanziellen, wirtschaftlichen Desaster werden lassen.
Ich will einmal kurz vorher sagen, dass wir hier über Paul McCartney natürlich sprechen als dem großen Melodienfinder, als dem großen Balladenschreiber, als dem aber auch großen Rockmusiker, der natürlich seine unglaubliche Talente den Beatles hinzugefügt hat und daraus ja selbst einer der bekanntesten Musiker und wichtigsten Popkünstler des 20. Jahrhunderts geworden ist. Das ist ja ganz wichtig zu erzählen und wir haben im ersten Teil unseres Podcasts eben über diese Einflüsse gesprochen, die er da ja auch mitgebracht hat für die Beatles, wie er zusammen mit John Lennon geschrieben hat, wie er sich immer weiterentwickelt hat. Und jetzt als Solokünstler hat er natürlich erstmal mit diesen Auseinandersetzungen oder diesen Abschiedsszenen zu tun gehabt von den Beatles, diesen Nachwehen dieser Trennung, dieser Trauerzeit, möchte man ja fast sagen. Übrigens ist es, glaube ich, so, dass die anderen Beatles, das hat Paul McCartney, glaube ich, auch nicht ohne Genugtuung später gesagt, wirklich anerkannt haben, also George und Ringo zumindest, hast du gut gemacht damals. Also hast du gut gemacht, dass du damals uns gerettet hast, im Grunde genommen.
Das ist schon wahr. Ob Lennon das gesagt hat, weiß ich nicht. Aber Ringo ist da schon sehr bewusst und George auch. Die aber alle jetzt aktiv wurden und nahmen alle ihre verschiedenen Solo-Projekte auf. Das haben wir ja auch in einem Podcast.
Eine eigene Folge,
After the Beatles haben wir ja genauer detailliert besprochen. Und andere hatten größere Probleme. Lennon musste von einer Heroinsucht runter. Harrison konnte sich endlich realisieren, verwirklichen mit diesem großartigen, erfolgreichen Album All Things Must Pass.
Ich glaube, das ist ein Dreifachalbum.
Ja, und mit dem Konzert für Bangladesch und anderen Dingen. Also der war eigentlich der, der aufgeblüht ist, während so McCartney eher hier auf dieser kleineren Ebene startete. Und dann aber auch bald wieder neue Songs aufnahm. Das hat mich so ein bisschen immer verwundert. Also man hat das verfolgt und ich habe trotzdem mir gedacht, warum machen die denn jetzt gleich? Die anderen, da kann ich es verstehen. Lennon wollte auch viele Sachen rauskriegen, zusammen mit Yoko zusammen veröffentlichen. Harrison verstand ich, aber McCartney dann auch gleich wieder ein neues Album machen. Als ob sie sich was beweisen müssten. Irgendwie zeigen, ich kann es auch alleine. Er fing dann schon Mitte 70 neue Aufnahmen an. Die erschienen dann 71 im Frühjahr.
Auf dem Album Ram.
Ja. Ram heißt das Album und ist auch ein gelungenes Album mit einigen Songs. Es wird wirklich überhöht, jetzt als eines der besten nachträglich gefeiert. Das kann ich nicht so richtig sehen. Ich finde es, sagen wir mal, doch sehr unterschiedlich in der Qualität. Also da gibt es sehr, sehr schöne Songs drauf, aber auch andere sehr nachlässige und überflüssige Dinge. Okay, Geschmackssachen sind das auch, aber erfolgreich war es. Zum Beispiel ein Song drauf war Nummer 1 in Amerika. Ein seltsamer Song, Admiral.
Albert Admiral Halsey, oder so heißt das.
Sehr, sehr, sagen wir, Comedy-artige Songs.
So sorry.
Ein Song ist vorher als Single veröffentlicht worden, Another Day. Und der ist wirklich ein sehr, sehr hübscher Song. Und der könnte auch von der Band sein.
Every day she takes a morning bath, she wets her hair. Wraps a towel around her as she's heading for the bedroom chair. It's just another day. Slipping into stockings, stepping into shoes. Dipping in the pocket of her raincoat. It's just another day.
the office where the papers grow, she takes a break, drinks another coffee, and she finds it hard to stay awake. It's just another day. It's just another day.
Ich finde, das könnte in jedem Fall ein Beatles-Song sein. Es wäre sicher auch ein erfolgreicher Song gewesen.
In der Tat, das wäre ein sehr, sehr erfolgreicher Beatles-Song gewesen. Besonders so mit einer zweiten Stimme von Mr. Lennon. Das wäre natürlich für den Song perfekt gewesen. Das war nicht mehr möglich. Und dieses Album Ram ist auch veröffentlicht worden als Paul und Linda McCartney. Also Linda, eigentlich ja bisher nur als Fotografin bekannt, wurde auch Musikerin, aber sie hat schon bei einigen Beatles-Aufnahmen, auch bei Let It Be und anderen, schon mal Chor gesungen. Also sie war nicht ganz unbeleckt, aber wie gesagt, wurde jetzt praktisch mit McCartney, mit ihrem Ehemann zusammen zur Musikerin.
Ich finde gerade an diesem Song, an Another Day, wird nochmal klar, wo, nicht in jedem Fall, aber in vielen Fällen ist es so, die Stärken von Paul McCartney liegen, was er textlich macht. Er beschreibt ja den Alltag einer Frau. Das macht er in anderen Songs genauso. Bei Penny Lane hat das auch etwas Alltagsmäßiges gehabt mit den Beatles zusammen. Also diese, wir gehen die Straße runter, wir beschreiben, was da passiert. Oder in Day in the Life, wo er sagt, da klingelt der Wecker, ich muss zum Bus, ich muss mir die Haare kämmen.
Ja, das war übrigens, das hat er später erzählt, eine Erinnerung aus der Schulzeit. Das war praktisch ein Lied über Aufstehen und zur Schule fahren, zum Bus, catch the bus und so weiter. Das hat er da eingebaut in diesen sehr nachdenklichen Song von John Lennon, der über einen toten Bekannten erzählte, dessen Tod er in der Zeitung gelesen hatte und so. Das waren, also passte irgendwo wunderbar zusammen.
Woke up, fell out of bed, drank the comb across my head. Found my way downstairs and drank a cup. Looking up, I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream.
Paul McCartney erzählt gerne eben Geschichten aus dem Leben. Oder eben auch über Liebe, Beziehungen, Stimmung.
Du hast gerade schon beschrieben, wie eben Paul McCartney ja dann anfing, auch mit Linda zusammen Musik zu machen.
Ja.
Hat ihm, also nein, anders möchte ich fragen, wenn du diese Alben gehört hast, also das erste McCartney-Album, das zweite Ram, hast du gedacht, oh, wo ist John? Wo ist Johns Stimme? Wo ist der Einfluss?
Weniger. Also es wäre schön gewesen, aber mehr habe ich gedacht, hätte er jetzt George Martin dabei. Also der ihn strukturiert, der ihm praktisch seine Ideen, die er vielen Ideen und seine wirkliche Lust, irgendwie rumzuspielen, in gewisse Form gebracht hätte. Das hätte ich gewünscht, weil die Soloalben fand ich dann oft sehr, sagen wir mal, exzentrisch, insofern da in die Richtung, da mal in die andere Richtung, aber nicht so richtig zu Ende geführt. Das war so das Manko der Soloalben in den frühen 70er Jahren, fand ich.
Ein hässlicher Teil, den wir nicht verschweigen wollen, der liegt ja in diesen ersten Alben, gerade von Paul und John Lennon, dass die Songs wie Briefe an sich gegenseitig abgeschickt haben. Also, muss da jetzt auch gar nicht die schmutzige Wäsche waschen. Ich glaube, wir haben das in unserer Folge über After the Beatles auch etwas ausführlicher beschrieben. Aber da wird eben immer aufeinander geantwortet, eben auch ein Song ist Dear Friend zum Beispiel oder Too Many People auf diesem ersten, zweiten Album.
Genau, Too Many People eindeutig. Und auf dem Album Wildlife dann Dear Friend antworten praktisch auf John Lennons How Do You Sleep. Und das war ja noch wirklich eine richtig bitterböse, sehr aggressive Note, die Paul McCartney auch gar nicht glauben konnte. Der war sehr betroffen dadurch. Auch manche Interviews, die John gegeben hat, wo er also alles niedergemacht hat, Paul mit Engelbert Humperdinck verglichen hat und solche beleidigenden Sachen.
Too many people going underground. Too many
was your first mistake. You took your lucky break and broke it in two. Now what can be done for you? You broke it in two.
Das war wohl so, dass Paul das sehr getroffen hat, aber er hat, sagen wir mal, dezent drauf geantwortet. Dear Friend ist ja ein ganz schöner Song darüber.
Dear Friend, what's the time? Is this really the borderline? Does it really mean so much to you?
Das Verhältnis war wirklich ziemlich gestört. Beruhigend ist, dass es sich wieder verbessert hat Mitte der 70er Jahre. Das sollte man unbedingt betonen. Sie haben sehr oft telefoniert in den 70er Jahren, als John Lennon zu Hause im Dakota gewohnt hat. Paul hat ihn dort besucht. Sie haben zum Beispiel da am Saturday Night Live geschaut. Und in der Saturday Night Live Show, die sie zusammen gesehen haben, hat irgendeiner gesagt, er wettet, er gibt $3,000 dafür, wenn die Beatles wieder zusammen spielen. Und die beiden haben gedacht, das war eine Live-Sendung. Komm, wir gehen jetzt rüber ins Studio da und spielen zusammen was. Aber dann hätte es zeitlich nicht mehr gepasst. Also sie haben Spaß gehabt, sie haben telefoniert. Und auch kurz vor dem Tod, vor der Ermordung von Lennon, hat Paul McCartney noch mit ihm telefoniert. Also er war sehr zufrieden und glücklich, dass sie sich wieder wertgeschätzt haben. Also das sollte man wirklich betonen.
In diesen dicken Büchern, die hier vor mir liegen, ja, über diese Zeit, also über Paul McCartneys Biografie, die ich hier vor mir liegen habe, wird in der Tat auch beschrieben, ein Treffen 1974. Ich glaube, das ist dann in den Süden der USA gewesen, wo John Lennon eine Zeit lang mit May Pang lebte, nicht mit Yoko Ono. Es war quasi dieses sogenannte Lost Weekend, was er da ja verbracht hat. Viel Drogen- und Saufgeschichten. Da ist Paul McCartney auch aufgekreuzt. Irgendwie überraschend, mehr oder weniger, haben sie sich offenbar da getroffen und auch wirklich haben gejammt, haben Musik zusammen gemacht. Offenbar war das dann nach ein paar Jahren offenbar auch wieder okay soweit.
Ja, und auch Paul, der ja auch seine Alkoholgeschichten hatten nach der Trennung und seine Depressionen und immer wieder auch Drogengeschichten, aber nie so exzessiv wie Lennon, der war sehr bemüht auch, dass Lennon, und war sehr froh drüber, dass Lennon diese Phase überwunden hat, dann praktisch clean geworden ist und dann, als er wieder mit Yoko zusammen war, wieder ein ganz normaleres Leben geführt hat. Also da war dann doch die alte Liebe dann wieder da, das muss man schon sagen. Ob das vielleicht zu einer späteren Zusammenarbeit geführt hätte nach 80, who knows?
Das weiß man ja nun wirklich nicht. Paul McCartney hatte offenbar aber Lust, dann wieder live Musik zu machen und hatte dann wieder eine Band. Das ist ein bisschen wie hatte eine neue Freundin, so klingt das ein bisschen. Ne? Hatte dann die Wings aus der Taufe gehoben. Das war eine Band, die mit wechselnden Besetzungen durchaus, möchte ich sagen, zu kämpfen hatte. Fest dabei war in jedem Fall Linda.
Ja, Linda war dabei und Paul McCartney suchte sich also wirklich Leute. Danny Lane von Moody Blues, der war der Partner, der am längsten mit dabei war. Und dann diverse andere Gitarristen und Schlagzeuger, die spielten zusammen und machten nun eine Art Popmusik, die wirklich sehr poppig war. So sollte man das wirklich bezeichnen. Vielleicht war es auch die Phase, die Paul McCartney damals durchlief. Er wollte auch kommerziellen Erfolg haben und machte da auch eine Menge Kompromisse, die er früher, glaube ich, gar nicht so gemacht hätte. Also ganz ehrlich gesagt finde ich die Phase, die die Wings durchlebt haben oder uns geschenkt haben, eher musikalisch na, nebensächlich. Da sind nur hin und da Highlights drin. Also das mag manche Leute jetzt ein bisschen stören, aber ich finde, generell sind die Wings-Platten eher zu vergessen, bis auf ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel 73 auf dem Album Red Rose Speedway, My Love. Ein grandioser Song. Also ein Song, der jede Beatles-Qualität hat, die es überhaupt nur gibt.
And when I go away, I know my heart can stay with my love. It's understood, it's in the hands of my love. And my love, does it go? Whoa, 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 whoa. My love, does it go?
Paul McCartney ist sehr stolz darauf. Ich möchte mich nochmal beziehen auf diese Lyrics-Bücher, die hier vor mir liegen. Das ist ja quasi die Beschreibung, also keine Autobiografie, aber die Beschreibung, wo Paul McCartney über einzelne Songs schreibt, wie sie entstanden sind, was sie bedeuten, was er dazu denkt, was er dazu erzählen möchte. Und zu My Love erzählt er sehr stolz, dass es in den sogenannten, ich weiß gar nicht, wie das offiziell dann heißt, in den, den Black Music Charts.
Ja, es gibt amerikanische R&B Charts, Black Charts.
Und da war es ein großer Hit.
Ja, es ist ja auch wie eine großartige Soul-Ballade. Also es könnte auch von Stevie Wonder sein oder so jemandem. Es hat diese Stilistik. Stevie Wonder war auch schon ein ganz großer Einfluss bei Got to Get You Into My Life damals auf Revolver. Also aber hier melodisch, wunderbarer Song. Wie gesagt, McCartney hat ja diese Gabe, diese Songs zu schreiben. Auch Let It Be ist ja eigentlich ein Gospel-Song, wenn man das mal nimmt. Und zum Beispiel Aretha Franklin hat ja eine Aufnahme von Let It Be gemacht, bevor die Beatles das veröffentlicht hatten übrigens. Also das wunderbar. Aber es waren Ausnahmen auf diesen Platten. Dann hat er natürlich einen großartigen Bond-Song geschrieben, Live and Let Die.
Ever-changing world in which we live in makes you give in and cry. Say, live and let die.
Durchläuft durch verschiedene Phasen, also wie so ein kleiner Film.
Ja, das ist immer noch ein totaler Knaller, wenn er das live spielt, da geht es total ab.
So, also ganz wunderbar.
So. Und Band on the Run.
Ja, das Album war eindeutig das gelungenste in dieser Phase 73, dass er teilweise in Lagos aufgenommen hat. Irgendwie war man gelangweilt, nur immer in London aufzunehmen oder in Europa oder in den USA. Und dann ging es mal nach Lagos, weil die Plattenindustrie hatte ja überall schon Studios. Und dieses Studio hatte Ginger Baker, der Cream-Schlagzeuger, in Lagos gebaut, der auch mit Fela Kuti gespielt hatte. Und eigentlich dachte man...
Lebte auch da.
Mhm. Eigentlich hatte man gedacht, auch Paul McCartney hatte irgendwie gedacht, gewisse afrikanische Einflüsse auch einzubringen. Aber das klappte auf diesen Aufnahmen überhaupt nicht, sondern man nahm ein ganz normales weißes Pop-Album auf. Die Songs, also die haben überhaupt keinen afrikanischen Touch. Also es war nicht vergleichbar mit Graceland oder sowas von Paul Simon. Aber eins war schon, dass also McCartney Filakuti kennenlernte, der am Anfang sehr kritisch war, weil er dachte, da will der weiße Mann kommen und uns die Musik klauen. Anstatt McCartney, der dann sagte, wieso ich, wenn überhaupt, will ich erzählen, wie eure Musik ist, wie großartig, und will der Welt das erzählen, aber ich will euch nichts irgendwie wegnehmen. Und dann hat er aber Filakuti in der großen Disco, dem Club von Filakuti in Lagos gesehen. Und das muss ein Erlebnis gewesen sein, wirklich berauschend. Diese wirklich hypnotische Musik von Filakuti, das hat McCartney hautnah in der ersten Reihe, wurde in die erste Reihe platziert und hat das da erlebt und war also wirklich erschlagen und begeistert. Aber musikalisch ist das nicht zu hören. Es gibt aber eine andere wunderbare Anekdote von diesem Album. Da gibt's ja den Song Picasso's Last Words. Und da hat McCartney erzählt, er war auf Jamaika und da wurde gerade der Film Papillon gedreht mit Steve McQueen und Dustin Hoffmann. Und dann lasen die das in der Zeitung und sagten, ja, dann wollen wir nicht mal die treffen. Und dann hat Linda, die sehr gut in Connections war, hat dann die irgendwie angemorst und man traf sich zum Essen, Steve McQueen, Dustin Hoffmann und die McCartneys. Und dann redeten sie über Musik machen und Dustin Hoffmann sagte, ja, ist das nicht unglaublich, wenn man so als Musiker einen Song schreibt oder so, ist das nicht fantastisch? Und er sagte, ja, ist genauso, wie du Filme drehst, also man macht es, weil man es kann. Und Dustin Hoffmann war so angestochen und traf dann McCartney ein paar Tage später wieder und sagte, du, ich habe Folgendes gehört, eine Geschichte gelesen über Picasso. Da stand in der New York Times, wie er wohl angeblich am Abend vor seinem Tod seine Freunde eingeladen hat und dann haben die ihm zugeprostet, er hat gesagt, drink to me, drink on me, ich kann nicht trinken. Und dann hat er sich ins Bett gelegt und ist gestorben. Und das ist doch eine wunderbare Geschichte. Kannst du daraus einen Song machen? Und hat Paul McCartney, der hatte eine Gitarre dabei und hat bei dem Essen angefangen, diese Geschichte zu vertonen, einen Song draus zu machen.
Grand old painter died last night. His paintings on the wall. Before he went, he bade us well and said good night to us all. You know I can't drink anymore. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore.
Dustin Hoffmann ist umgefallen, hat geschrien, getanzt und gesagt, er macht es zu seiner Frau damals. Er hat's gemacht, er macht einen Song draus. Und das ist die Entstehungsgeschichte dieses Songs.
Also der heißt Drink to Me, Picasso's Last Words.
Ja, Drink to Me, Picasso's Last Words waren also praktisch Drink to Me oder Ring on Me. Und das waren, auf Dustin Hoffmanns Mist ist dieser Song entstanden, weil der diese Geschichte gefunden hatte und McCartney sofort einen Song daraus gemacht hatte.
Das hat er dann auch aufgenommen. Also ja, das ist schon. Ja, das sieht man.
Diese Geschichte hat er 1974 in einem langen Interview im Rolling Stone, das ich jetzt gerade erst gelesen habe, wieder erzählt. Die ist vollkommen untergegangen. Die ist gar nicht mehr erzählt worden. Eigentlich schade, weil es eine wunderschöne Geschichte ist.
Like you.
Aber Paul McCartney hat ja auch, das muss man fairerweise sagen, also Linda und er haben mehrere Kinder zusammenbekommen, also Mary McCartney, inzwischen eine sehr erfolgreiche Fotografin, dann Stella und später noch James. Linda hatte eine Tochter aus einer anderen Beziehung, Heather, also sie hatten 4 Kinder.
Ja.
Und haben dann auch, ich gesagt, als Band mit dieser Familie sind sie ja um die Welt gezogen, ja, sozusagen.
Und James ist ein guter Gitarrist geworden und Stella, das müssen wir noch nicht erklären, eine der bekanntesten Modeschöpferinnen der Welt. Also sehr erfolgreiche, sehr talentierte Kinder. Und wie gesagt, dazu kam noch die Tochter von Linda, Heather, die auch mit der Familie unterwegs war. Die war damals 7, als Paul sie kennenlernte. Und eine sehr, sehr runde Familie, die sehr engagiert war, waren alle Vegetarier und Paul auch. Und die also für Animal Rights, für die Tierrechte, sich ständig engagiert haben. Und Linda hat sicher einen sehr, sehr großen Einfluss. Man kann darüber diskutieren, ob sie nur notwendig war als Keyboarderin und Sängerin in Wings. Aber wenn Paul sich besser gefühlt hat und zu Hause gefühlt hat, warum dann eigentlich nicht? Also sie war kein Fremdkörper, wie manche eben bei Yoko Onos Auftritten mit John Lennon kritisiert haben. Also sie war, ich habe die Wings gesehen und sie war vollkommen okay. Und sie war ein extrem positiver Mensch. Ich habe sie getroffen 1972, als ich im Abbey Road Studio sein durfte, um eine Aufnahmesession zu sehen. Und dann kam sie da den Flur lang mit Paul und freundlich und grüßte mich, als hätte sie mich schon ewig gekannt. Vielleicht dachte sie, ich wäre irgendein Musiker, war ich aber nicht. aber jedenfalls war sie also eine extrem positive Erscheinung. Und für Paul sicherlich nicht nur in geschäftlichen Dingen als Beraterin gut, sondern auch in künstlerischen. Sie hat dann auch wirklich aus dieser Depression rausgeholt, hat immer gesagt, komm, du hast so viele Songs hier, du kannst sie schreiben, nimm sie auf, mach das, tu was.
Ball of My desire is always to be on the Mall of Kintyre. Far have I traveled and much have I seen, dark distant mountains with valleys of green. Past painted deserts, the sun sets on fire as he carries me home to the Mall of Kintyre.
Und die Band war ja auch erfolgreich, tourte durch die Welt und nahm auch wirklich oft Platten auf. Das ging dann bis Ende der 70er Jahre. Die letzte Platte war dann Back to the Egg. Und das waren dann mehr,
ja, Gott.
Ja, die waren dann mehr oder weniger erfolgreich und da waren auch musikalisch selten richtige Highlights drauf.
Also bei Back to the Egg habe ich mir notiert, da gibt es auch eine kleine Filmaufnahme davon, eine Aufnahme, ein Instrumentaltitel, da heißt Rockestra.
Katastrophe, ja.
Ja, aber das habe ich nicht richtig verstanden, muss ich zugeben. Also das ist so ein Instrumentaltitel, der groovt auch so ein bisschen.
Ja.
Und ist aber eine relativ einfache Phrase, eigentlich zu simpel für Paul McCartney, würde man fast denken. Und da hat er bei der Aufnahme eingeladen, ich habe es hier extra alles notiert, Pete Townsend, ja. David Gilmour, ja. John Paul Jones, ja. John Bonham, Gary Brooker, Howie Casey und den Rest habe ich vergessen, noch 10 andere Leute.
Die Weltelite der Rockmusik, also Led Zeppelin und alle möglichen dabei, The Who, alle bei dieser wirklich eher, sagen wir, bescheidene Nummer.
Wir hören mal kurz rein, wie das klingt. Es klingt wie Status Quo, finde ich.
Ja, in der Tat ist es auch, ehrlich. Und das habe ich auch nicht begriffen. Also man versteht es nicht. Niemand hat es genau verstanden. Vielleicht wollte er einfach die Kameraderie dieser großen Rockstars einfach mal dieses Gemeinschaftsgefühl erleben.
Vielleicht sind ja auch alle gekommen. Sie mochten, war der eigentlich beliebt?
Ja, Paul war sehr beliebt. Beliebter, sehr beliebter Typ, der also aber auch allen war klar, was für eine Rolle er auch gespielt hatte. Er war nicht nur einfach der nette Kerl, sondern er war auch ein ganz, ganz wichtiger Musiker, obwohl sie alle wahrscheinlich also die Wings-Zeit nicht so toll fanden. Die Wings-Musiker Musiker waren auch ein bisschen das Problem. Die wurden dauernd ausgetauscht. Da waren da Musiker dabei wie ein sehr talentierter Gitarrist Jimmy McCulloch, der bei Thunderclap Newman gespielt hatte, einen großen Hit hatte, dann aber später bei Wings spielte und dann die Band wieder verließ, sehr unzuverlässig wurde, alkoholkrank auch war, starb da mit 26 Jahren tragischerweise schon. Und da gab es viele solche Geschichten. Oder die Musiker, die dann zeitweise da spielten, erzählten auch, sag mal, nicht so nette Geschichten über Paul. Obwohl, sie waren wahrscheinlich objektive Geschichten. Sie sagten, Paul ist nicht nur der nette Kerl, der mag vielleicht auch ganz andere Sachen. Der war beim Partying, bei Partymachen einer der Größten. Genauso wie George Harrison, der ja auch immer dieses, sagen wir, fast religiöse Bild hat. Ja, der Indian-Fan oder so. Nein, das war ein ganz weltlicher Mensch, der genauso seine Schwächen und seine Laster und seine Stärken hatte. Also insofern, das war ganz gut, als um diese Überhöhung oder Verklärung dann auch mal, um diese Vorurteile und Klischees auszuräumen.
Ich finde eine Sache bemerkenswert aus dieser Zeit, und zwar ein Lied, das heißt Silly Love Song. Das ist ja ein großer Hit, das kennen ja auch viele, dieses Lied. Aber ich meine, das ist die direkte Antwort auf die Kritik an Paul McCartney und seiner Musik, auch mit den Wings zusammen. Er würde nur noch seichte Liebeslieder spielen, weichgespültes Zeug, und er sagt, okay, ich mach das, aber was ist falsch daran?
Okay, das war mutig und deutlich.
Back to the Egg war nicht das Ende 1979.
Nein, Gott sei Dank. Und der Wechsel, die Rückkehr, das Comeback wurde eigentlich eingeläutet 1980 durch das Album McCartney 2. Also wieder ein Soloalbum, wieder alleine aufgenommen, weg von diesem Bandkonzept. Und da war noch gar nicht klar, dass Wings nicht mehr auferstehen würde. Da hat er nun eine sehr, sehr interessante Nummer drauf gehabt. Und eine dieser Nummern, Coming Up, die hatte John Lennon gehört, kurz noch 1980, bevor er starb, und hatte die sehr gelobt und gesagt, das ist ja eine tolle Nummer, und hat ihn praktisch auch wieder ein bisschen angestachelt, und dann entstand ja das Double Fantasy Album von
John Lennons letztes
ja. Album. Und Coming Up ist einfach eine klasse Nummer, und das ist aus dem neuen Solo-Projekt. Ja, man darf ja nicht vergessen, Paul McCartney, also wir könnten nicht alles jetzt schlecht machen, was er bei Wings gemacht hat. Er hat ja auch richtig riesige Hits gehabt. Mull of Kintyre zum Beispiel. Wonderful Christmas Time, war das nicht auch damals?
Ja, sicher.
Oder politisch die Aussage, die wirklich klar und deutlich war. Give Ireland back to the Irish.
Ich glaube, er war sogar auf dem Index damit.
Das ein ist ja quasi mutiger Schritt. Ja. Und insofern war das auch während der Wings-Zeit, das dürfen wir nun gar nicht vergessen, aber musikalisch war es einfach nicht so spannend.
Aber hier zeigt sich zum Beispiel bei Coming Up, das ist ja richtig funky. Also das ist ja richtig,
Groove,
da zeigt man ja wirklich Groove. Was, also eine Tanznummer quasi, die ja so vielleicht in Clubs gelaufen ist, weiß ich, müsstest du mal sagen.
Das war eindeutig auch ein, das hat McCartney ja immer wieder geschafft. Das war eine Tanznummer. Später hat er dann auch mit elektronischen Musikern gearbeitet, mit Youth, und hat so Dance-EDM-Projekte gemacht, und die liefen auch in Clubs ganz heftig. Also er hat es immer wieder hingekriegt, seine verschiedenen Einflüsse irgendwie zusammenzubringen. Das ist immer wieder deutlich bei ihm. Auf diesem Album ist übrigens noch ein zweiter grandioser Song, finde ich, Waterfalls. Don't Go Jumping Waterfalls, also spring nicht in die Wasserfälle runter. Das ist also ganz, ganz spannend, weil das irgendwie eine ganz andere Welt ist. Und das ist auch eine Richtung, die man bei McCartney immer wieder findet. So ein bisschen entfleucht irgendwo. Es ist so ein bisschen als Fliege, dieser Song. Sometimes can make mistakes. And I need love. Yeah, I need love. Like a second needs an hour. Like a raindrop needs a shower.
Das ist kompliziert gemacht, oder?
Ja, es war eine schöne Melodie, kompliziert gemacht, sehr gut arrangiert. Eigentlich schwebt das so dahin. Also das war eine aufregende Nummer, fand ich, auf dem Album. Und so ging das also dann auch weiter mit Tug of War, das nächste Album 82.
Viele kennen dieses Cover, da ist Paul McCartney in Blau und Rot, so ein bisschen facettenartig mit großen Kopfhörer drauf zu sehen. Es wirkt wie, als ob er von einer irgendwie bedroht wird oder sagen wir mal von diesen beiden Seiten irgendwie eingezwängt wird. So ein Bild ist das, glaube ich. Und das ist das Album 1982, das erschienen ist eben nach dem Tod, nach der Ermordung von John Lennon. Und da ist ein bewegender Song drauf, nämlich Here Today, den er immer noch spielt. Und das ist immer dieser Moment in den Konzerten, ich kriege jetzt schon, wenn ich drüber rede, eine Gänsehaut, wo man wirklich eine Stecknadel fallen hören kann.
Ja, es ist ganz wunderbar. Er spielt immer Something, George Harrisons Stück für George Harrison. Da spielt er die Ukulele, auch ein sehr, sehr großes Lieblingsinstrument von George gewesen. Und dann eben Here Today. Und der Song endet ja I Love You. Und das ist so eine Liebeserklärung, dieser Song. Ein wunderbares Tribut.
Also es ist ja sein Trauersong für John Lennon, das muss man vielleicht nochmal deutlich sagen.
Ja, ganz, ganz wunderbar, den er immer live wirklich immer noch spielt. And if I said I really knew you well, what would your answer be? If you were here today, probably laugh and say that we were worlds apart. If you were here today, ooh, here today. But as for me, I still remember how it was before. And I am I love you. Ja, es gab diese Highlights auf diesen Platten. Dann gibt es also auf dem nächsten Album Pipes of Peace ein Song, das also so auch eine Art Friedensappell ist, obwohl seine Friedenssongs sind nie vergleichbar mit den großen plakativen Friedenssongs von John Lennon. What do you say? Someone save this planet we're playing on. Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that the people here are like you and me. Let us show them how to play the pipes of peace. Wie wirkte dieses Engagement? Also jetzt mal von dem, ich glaube, das ist ja sehr glaubwürdig und auch sehr originär, dieses Engagement für Tierrechte, für Tierschutz. Richtig. Ist dieses Pipes of Peace oder Give Ireland Back to the Irish. Da war John Lennon ja schon, sagen wir mal, 8 Jahre, 10 Jahre vielleicht früher sehr politisch. Also Give Peace a Chance oder eben Imagine, wissen wir alle. Das sind alles Hymnen geworden. Und dieses wirkt,
ganz gut, aber es hat nicht diese Größe erreicht.
Er sagt selbst, dass seine politischen Songs nie so diese Stärke gehabt haben, die von John Lennon gehabt haben. Diese großen Botschaften. Ich meine, Imagine ist immer noch diese Botschaft. Vielleicht waren sie zu verspielt, zu niedlich, einfach musikalisch, um auch so eine Wirkung zu haben. Das ist auch nicht seine Stärke, wie er selbst erkennt, aber dafür hat er andere Stärken. Also Let It Be oder andere Balladen sind einfach so bewegend, dass er nicht das machen muss. Aber er ist immer jemand gewesen, das muss man auch mal ernsthaft sagen, dass er wirklich stark engagiert war. Also auch für alle Ungerechtigkeiten, gegen alle Ungerechtigkeiten in dieser Welt. Also er hat ja nicht umsonst an Live Aid teilgenommen und war einer der großen Figuren dabei und andere Sachen, die er da unterstützt hat. Und das finde ich immer auch sehr, sehr wichtig, auch Dinge, die Bewegung der Afroamerikaner in Amerika betrifft. Und diese Dinge hat er sehr betont. Man kann ihm politisches Engagement wirklich nicht absprechen.
Was ja auffällt, ist, das ist bei Pipes of Peace, dem Album, aber auch schon bei dem Album Tug of War, ist die Zusammenarbeit mit jeweils einem anderen Partner. Also einmal mit Stevie Wonder, das ist dann Ebony and Ivory, und auf Pipes of Peace mit Michael Jackson. Man kann natürlich sagen, da wollte er mit jemandem mal wieder zusammen Musik machen, wie mit John Lennon eben. Nun kommt ja was ganz anderes dabei raus. War das so eine Zusammenarbeit, wo man jemanden, einen Partner suchte, so eine Art befruchtende Zusammenarbeit?
Ja, also als er das mit Michael Jackson aufgenommen hat, da war das auch schon so wie, also der große Erfolgreiche nimmt den gerade aufsteigenden neuen Star ein bisschen mit. Da wurde ja gerade erst Michael Jackson zu diesem überragenden Star. Die Zusammenarbeit mit Stevie Wonder war einfach alte Freundschaft. Michael Jackson habe ich nicht so empfunden, finde die Songs auch nicht so grandios, also Say, Say, Say zum Beispiel. Und das Skurrile daran ist ja die Geschichte, dass die beiden sich also kennenlernten und auch gut fanden. Und dann fragte Michael Jackson so, ja, wo kann ich denn eigentlich so mein Geld investieren? Und dann hat McCartney ihm wohl so aus Spaß gesagt, ja, verkauf doch einfach, Musik ist doch ein gutes Business. Kauf doch Songrechte, Verlagsrechte, Urheberrechte. Vielleicht kaufst du ja mal die Beatles-Rechte oder so, aus Spaß. Es war ein Witz. Und was stellt sich raus? Ein knappes Jahr später hat tatsächlich Michael Jackson die Songrechte zu den frühen, zu den großen Beatles-Songs gekauft. Northern Songs, der Verlag, an dem die Beatles nicht beteiligt waren. Die wurden verkauft und McCartney hatte sich selbst bemüht, diese Rechte zu kaufen, konnte natürlich nicht allein tätig werden, weil er musste Yoko Ono fragen, weil ja die war für Lennon dann die Verantwortliche. Und Yoko Ono wollte weniger Geld zahlen für die Songrechte. McCartney hätte einen gesunden Preis gezahlt, aber das war den Verkäufern zu wenig. Und dann schlug Michael Jackson zu mit seiner Company und hat die Songrechte gekauft. Und da war McCartney schon schwer betroffen, dass jemand, dem er freundschaftlich einen witzigen Rat gegeben hatte, das dann wirklich durchführt und praktisch Geld verdient an den Songs, mehr Geld verdient an den Songs als er selbst. Das ist ja der Witz, dass Paul McCartney selbst an den frühen Beatles-Songs gar nicht so viel verdient hat. Nur die Plattentantiemen und die Verträge waren damals noch nicht so gut, aber wenig an den Verlagsrechten, immer nur den normalen Komponistenanteil. Aber er besaß weder die Verlagsrechte noch die Rechte an seinen Plattenaufnahmen. Die gehörten alle der EMI, der EMI, und insofern war er schon ein bisschen gekniffen, dass also die Rechte nicht bei ihm lagen. Dennoch kann man sagen, kann er zufrieden sein und ist das dann auch. Er ist der reichste Popmusiker, den es gibt.
Ja, doch, kann er.
Er wird so auf rund 800 Millionen Pfund geschätzt. Also ohne die Verlagsrechte zu besitzen. Er hat dann an dessen Stelle andere Rechte gekauft, zum Beispiel den Katalog von Buddy Holly und anderen. Aber wie gesagt, die eigenen Rechte, die hatte er nicht. Und ja, aber diese Michael Jackson-Periode ist dann also auch schon sehr komisch, ne? Sehr seltsam. Was wir vergessen haben zu erwähnen ist, dass er rund um die 80er, als Wings dann so in der Endphase waren, auch eine ziemliche Krise durchging. Nicht nur, dass musikalisch kritisch auf ihm rumgehauen wurde, nach dem Motto, er würde keine vernünftige Musik mehr machen. Er war auch, sagen wir mal, in Japan im Gefängnis.
Ah, ja.
Er wurde verhaftet in Tokio, weil er einen riesigen Beutel Marihuana im Koffer hatte. Er sagt nachher später, ich weiß nicht, was mich geritten hat, diesen Haufen mitzunehmen. Und in Japan waren die Gesetze streng. Er saß wirklich 10 Tage im Gefängnis. Dann wurde die Anklage fallen gelassen. Wieso, weiß man nicht. Aber jedenfalls war dieses Erlebnis, glaube ich, kein sehr berauschendes. Er fühlte sich ziemlich am Boden. Und deswegen ist der Wiederbeginn dann 80 eigentlich umso mehr zu verstehen und einzuschätzen. Und dann ging es ja eben weiter eben mit anderen Engagements. Das kam eben Live Aid 85 und anderen Soloplatten.
Picking up scales and broken chords, puppy dog tails in the house of lords. Tell me, darling, what can it mean? Making up moons in a minor key. What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, where have you been? Once upon a long ago, children searched for treasure. Nature's plan.
Wir reden heute über Paul McCartney bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban und es geht um Paul McCartneys Solojahre nach der Trennung der Beatles 1970 und da sind wir jetzt angekommen, ja, kann man sagen, Mitte der 80er Jahre. Warst du auch, ich möchte sagen, persönlich enttäuscht von Paul McCartney zu dieser Zeit oder hast du gedacht, na, da kommt bestimmt noch irgendwas, der fängt sich wieder oder wie hast du das erlebt?
Ja, naja, ich war so ein bisschen desillusioniert, weil ich dachte, ja, der schreibt immer noch ganz schöne Songs, ein oder zwei, aber nicht ein ganzes Album. Und das war auch, es ging auch so weiter, nicht? Auf Press to Play 1986 war ein Song gut, Only Love Remains und so, aber es schleppte sich so voran.
Es gab auch so einen merkwürdigen Film, wirklich
ja.
Auch nicht gut, Give My Regards to Broad Street heißt der, gar nicht gut.
Den irgendwie. Er selbst, wo er selbst Regie führte und wo er auch alte seiner Beatles-Songs spielte, einige seiner Beatles-Songs spielte und das war also auch nicht so berauschend als filmisches Kunstwerk und er ging auch nicht auf Tournee, das ist aber wirklich eine Folgeerscheinung der Ermordung von John Lennon. Er sagte dann selbst, in den 80er Jahren war man dann schon sehr, sehr vorsichtig. Man hatte doch Angst, dass irgendwie jemand, ein Verrückter dann, ein anderer Verrückter kommen würde und die anderen Beatles bedrohen würde. Also es war schon eine Zeiterscheinung. Außer Live Aid hat er dann auch gar nicht viele Auftritte gemacht in der Zeit.
Bei Live Aid war ja trotzdem irgendwie klar, dass Paul McCartney als Höhepunkt quasi zum Ende spielt. Mhm. Also das heißt, die Anerkennung vom Publikum
ja.
Und auch in der Dramaturgie dieses Abends war klar, am Ende kommt ein Beatle und das ist Paul McCartney. Das hast du ja als Kommentator damals miterlebt. Ich glaube, er hatte irgendwie Tonprobleme, aber es war trotzdem in meiner Erinnerung ein bewegender Auftritt.
Ja, er fing an zu singen und man hörte ihn nicht. und das war Hey Jude, das er wohl gesungen hat und da war irgendwie sein Mikrofon aus. Irgendwann ging es dann an und die anderen Musiker kamen alle auf die Bühne und sangen dann mit den großen Chor. Und na. Und das war also Bowie und Alison Moyet und alle anderen, alle, die da waren, waren da und haben ihn unterstützt. Und das war eine Ehrerbietung auch an die Größe. Und da war eigentlich schon klar, ach toll, dass Paul McCartney dabei ist. Aber es zeigte sich nicht unbedingt an seinen eigenen Veröffentlichungen in der Zeit. Das wurde erst wieder anders, 1989 mit einem tollen Album, bei dem er andere Leute zu Hilfe holte, unter anderem Elvis Costello. Flowers in the Dirt war das Album, das wirklich auch heute noch großartig klingt. Also Songs wie My Brave Face, Put It There, ein wunderbar schöner Song.
Den hören wir mal.
Ja, schön.
That's what a father said to his young son. I don't care if it weighs a ton. As long as you and I are here, put it there. Long as you and I are here.
Ja, da hört man natürlich wieder diese gezupfte Gitarre.
Ja, herrlich.
Da hört man quasi ein bisschen Mother's Nature's Son oder Blackbird oder
genau.
So denkt man. Ne?
Und die, wo man schon sagte, das ist eine typische McCartney-Melodie. Das hat er schon da drauf gehabt und das kam wieder und das ist auch wirklich, hat alle erfreut irgendwie. Man musste nicht McCartney haben, der nun tausend andere Stile der Popmusik durchpflügt. Nein, man war ja schon glücklich, wenn man sowas wieder hörte und besonders in Verbindung mit seiner wunderschönen Stimme. Und ging dann so langsam weiter und dann kam Hope of Deliverance als schöner Song.
Großer, ja, Off the Ground, wie hieß das ja. Album 93, das war ja auch sehr erfolgreich, also im Radio auch.
Und danach gab es aber wieder so eine kleine Lücke, eine Pause, das hatte aber seinen Grund, denn es gab ja die Arbeit an Anthology, der großen Beatles-Dokumentation, Audio und Video, Dokumentation über die große Beatles-Zeit, da wurden also Outtakes und Demos und Ausschnitte aus den Studios zusammengesucht und da hat McCartney eine ganze wichtige große Rolle gespielt. Und da hat er zum Beispiel mit Ringo und George zusammen und der Hilfe von Jeff Lynne zwei Songs von John Lennon aufgenommen.
Anthology in dieser Zeit, in Mitte der 90er Jahre, war ja quasi auch nicht nur der Versuch, sondern der gelungene Beweis, dass die Band ihre eigene Geschichte erzählt.
Genau, also es war einfach eine Dokumentation, wie groß und ideenreich und fantasiereich und neugierig und spannend diese Band war. Zwei Songs von John Lennon wurden neu aufgenommen, die als Demos da waren, Free as a Bird und Real Love. Anderen Beatles eben, Ringo und George. und Paul haben das aufgenommen zusammen mit Jeff Lynne. Also eine kleine Reunion war das. Und das bewegte schon sehr viel in Paul. Also diese Beschäftigung mit dem Erbe der Beatles war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es wurde ihm auch klar, wie groß und wie wichtig diese Band gewesen war und wie wichtig es auch ist, großartige Songs zu schreiben. Also da also auch jedenfalls die Güte, die Qualität der Songs endlich mal wieder zu würdigen. Und das zeigt sich auch in seiner folgenden Arbeit. Er hat nämlich beim nachfolgenden Album bei Flaming Pie, hat er nämlich mit Jeff Lynne zusammen und anderen Musikern fantastische Songs aufgenommen und hat die in einer Qualität auch aufgenommen, die wirklich an große Beatles-Zeiten erinnert. Und
viele von denen könnten ja Beatles-Songs sein, also, finde ich.
Das ist, The Song We Were Singing, das ist ein Lied eigentlich über die Zeit mit John Lennon, in denen sie zusammen Songs geschrieben haben oder gesungen haben.
For a while we could sit, smoke a pipe, discuss all the vast intricacies of life. We could jaw through the night, talk about a range of subjects, anything you like. Oh yeah. But we always came back to the song we were singing at any particular time. Yeah, we always came back to the song we were singing at any particular time.
Oder andere Songs, Calico Skies oder Heaven on a Sunday.
Wunderbar,
also,
Beautiful Night.
Someone's high and dry. Someone's on a mission to the lonely Lorelei. Some folks got a vision of a castle in the sky. And I'm left stranded, wondering why. You and me together, nothing feels so good. Even if I get a medal from a local neighborhood, I won't need a castle. They've got castles in Versailles. And I'm still stranded, wondering why.
Ein grandioses Album, das übrigens in einer wunderbar remasterten Version 2020 wieder veröffentlicht wurde. Wenn, dann sollte man auch versuchen, immer die remasterten Versionen zu hören. Und das ist also wirklich ein Highlight in der Solokarriere von Paul McCartney.
Hör mal, Calico Skies.
It was written that I would love you from the moment I opened my eyes. And the morning when I first saw you gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life.
Ja, das ist ganz große Paul McCartney-Kunst.
Das ist großartig und auch sehr bewegend. Der letzte Song, Great Day, ist ein ganz liebevoller Song für und mit Linda McCartney, der wohl schon einige Jahre vorher aufgenommen wurde. Einfach die Freude, einen großartigen Tag mit ihr zu verbringen, weil sie da schon sehr, sehr schwer krank war.
When you're wide awake, say it for goodness sake, it's gone. While you're standing there, get up and grab a chair. It's gonna be a great day. And it won't be long.
Oh no, it won't be long.
It won't be long.
Oh no,
war 97. Sie ist dann 98 gestorben an Brustkrebs nach einem langen, langen Kampf. Und das ist eine, so ein bewegender Moment auch auf diesem Album. Und das ist natürlich denkwürdig, auch diese Geschichte der großen Liebe, die dann zu Ende geht und praktisch einfach ein neues Kapitel aufmacht. Dazu kommt, dass McCartney sich auch wieder Gedanken machte, die Beatles-Songs live aufzuführen. Er hatte da schon 93 gemacht, da gab es eine Liveband auch noch mit Linda, mit sagen wir mal, eine Art Wings-Besetzung, wo er aber auch 2, 3 oder 4 Beatles-Songs ins Programm aufnahm. Aber dann, so rund ums Jahr 2000, änderte sich das komplett. Denn seine Konzerte wurden dann eher die Beatles-Konzerte mit Paul McCartney als Gast. Also es war praktisch Paul McCartney, der das Erbe der Beatles auch live verwaltete, der mit einer neuen Band, die fantastisch zusammenspielt mit dem Schlagzeuger Abel Arborial Jr. und 2 amerikanischen Gitarristen, die wirklich die Musik der Beatles so wunderbar rekreieren, weil das technisch jetzt auch möglich war. Und ich weiß, Anfang der 2000er Jahre habe ich ein Konzert in Hannover gesehen und so. Ich war weg, hin und weg auf dem Boden. Zusammen mit einem englischen Journalisten habe ich das gesehen, der ihr auch immer kritisch gegenüber McCartney war und der auch sagte, mein Gott, das ist ein Mann, der hier sein großes musikalisches Erbe so würdevoll verwaltet und darbietet für alle Generationen nach den Beatles praktisch.
Hey Jude.
Konnte man nun also wirklich als Musikfan, auch als jüngerer Musikfan, die Musik der Beatles live auf der Bühne sehen. Und so läuft das immer noch. Wir haben jetzt 2022, McCartney ist gerade wieder in Amerika auf Tournee mit derselben Band, der seine eigenen Stücke spielt, natürlich, aber hauptsächlich eben auch Beatles-Songs.
Und also es ist immer noch dieselbe Band?
Ja, immer noch.
In der Tat, ich hatte auch glücklicherweise zweimal die Gelegenheit, das zu erleben. Und in der Tat sind die toll. Und es ist in der Tat so, man denkt, dicht daran kommt man nicht mehr.
Nee. Und so perfekt musiziert und also wirklich grandios. Es gibt auch Live-Alben aus der Zeit, aus den Jahren 2005, die auch großartig sind. Auch später nochmal, McCartney war ja mittlerweile dann wieder so eine wichtige Persönlichkeit. Auch andere Gelegenheiten, wo er auch für die Queen spielte. Er wurde dann auch zum Ritter geschlagen. Und also er war jemand, der also wirklich jetzt aufgenommen war in den großen Olymp. Er kriegte alle Preise der Welt, den Gershwin Prize, er kriegte die Kennedy Honors, die Kennedy Center Honors, wie gesagt, Grammys, ich weiß nicht wie viele, ich glaube 18. Also er wurde mittlerweile jetzt so wertgeschätzt, auch eben durch seine Live-Konzerte. Das war mir jetzt eine ganz, ganz wichtige Rolle, die er wirklich auch, um wieder in der Öffentlichkeit aufzutreten.
Ich glaube, er spielt auch wirklich gerne live. Also ja. Man hat den Eindruck, das sind ja keine kurzen Shows oder so.
Drei Stunden.
Er spielt das irgendwie nicht runter oder so. Man hat das Gefühl, er genießt es wirklich und nicht, weil er dann bewundert wird, sondern weil ihm das Musizieren Freude macht.
Ja.
Das ist irgendwie toll, finde ich.
Und er hat eben in seiner Vergangenheit so viel gemacht und hat auch so viel erreicht. Hat natürlich auch seine anderen Aktivitäten gemacht, seine klassischen Alben. Er macht ja über klassische Musik, das haben wir
ja. Also ja, schon Oratorien hat er geschrieben.
Ja, Oratorien und andere Dinge, auch sehr experimentelle Platten hat er auch gemacht. Und auch wieder Soloalben. Und da gab es einige schwächere dann weiter, aber auch einige sehr, sehr starke. Zum Beispiel Chaos and Creation in the Backyard.
Time you understood which road to take. It's a
2005 war das, genau.
Like so many girls, Jenny Wren could sing, but a broken heart took a song away. Like the other girls, Jenny Wren took wing. She could see the world and its foolish ways. How we spend our days casting lovers.
Wenn die Alben rausgekommen sind, wurde das dann immer noch genauso in der Musikpresse auch genau angeschaut? Oder dachte man, naja, so ein bisschen wie bei Elton John, ich weiß ungefähr, was da kommen wird und das wird schon irgendwie so klingen, da ist was irgendwie drauf. Wie wird mit solchen so bekannten Menschen über so viele Jahre umgegangen? Eigentlich fair wie mit Newcomern oder weiß man schon so viel darüber, dass man eigentlich von einem anderen Standpunkt aus bewertet?
Ja, das ist schon immer drin. Also objektiv kann das da nie sein. Da kommt auch immer auch die Vergangenheit mit ins Spiel. Das, was man schon geleistet hat, aber gerade McCartneys Alben wurden immer sehr beachtet. Sie waren ja auch, sagen wir mal, es waren immer 3-4 Jahre dazwischen. Sie waren nicht ganz so häufig wie die von Elton John. Und das fand schon, also besonders auch in der englischen und amerikanischen Presse, große Beachtung. Und Up Flowers in the Dirt, dann besonders bei Flaming Pie und so, sehr, sehr positive Kritiken von Kritikern, große Aufmerksamkeit. Da er wieder mehr in der Öffentlichkeit war, auch bedeutender auch in großen amerikanischen Zeitungen. Es liegt natürlich auch an dieser Präsenz, die er jetzt da war mit seinen großen Tourneen. Und die wurden sehr, sehr beachtet, wurde aber auch schon gesagt, wenn sie mal schwächer waren, also zum Beispiel Memory Almost Full 2007 kam schon das nächste Album, hat eigentlich nur einen tollen Song drauf, Dance Tonight, und vielleicht The End of the End, da singt er über sein eigenes Begräbnis, was ja ein sagen wir mal, eine spannende Story ist, aber auch schon ein bisschen morbid, aber es ist ein gelungener, ein schöner Song.
At the end of much better place, and this wasn't bad, so a much better place would have to be special, no need to be sad. On the day that I die, I'd like jokes to be told and stories of old to be rolled out like carpets the children have played on and laid on while listening to stories of old. At the end of the end, it's the start of a journey to a much better place.
Wie gesagt, es ging dann auch wechselte sich ab mit elektronischen Projekten, die unter dem Namen The Fireman erschienen, mit dem Musiker Youth, einem, sagen wir mal, Elektronikproduzenten, aber ursprünglich auch ein Rockmusiker, der die Band Killing Joke gegründet hatte. Und dieser Youth, ein erfolgreicher Produzent, der machte mit Paul diese elektronischen Platten. Die, ich glaube, 3 Alben haben die gemacht, die immer kommerzieller wurden eigentlich, die bei einer ganz anderen Art von Publikum sehr gut ankamen.
Ich finde, diese Bandbreite zeigt sich hier in vollster Blüte. Also du hast The Fireman gerade erwähnt, dann haben wir diese klassischen Werke, dieses Liverpool-Oratorium zum Beispiel erwähnt und andere Werke gab es da auch. Große, engagierte Aufführungen auch zum Teil. Und dann gibt es dieses Album, wo er so Jazz-Schlager, ja, so Swing-Schlager, das erinnert ein bisschen an diese Schilderung, also, wie sein Vater früher am Klavier gesessen hat, offenbar.
Ja, aber ich würde es nicht als Swing-Schlager bezeichnen. Es ist mehr so der American Songbook-Stil. Also Harold Arlen und andere Komponisten aus den 30er, 40er Jahren, was ja gerne gemacht wurde. Auch Rod Stewart hat solche Alben gemacht. Und er hat diese Songs genommen, 2012, und hat daraus ein wunderschönes Album gemacht, mit der Hilfe von Diana Krall, die Ehefrau übrigens von einem seiner Freunde, Elvis Costello, Mit dem hatte er ja schon bei Flowers of the Dirt gearbeitet. Also man hängt wirklich eng zusammen in diesen Zirkeln. Und das ist ein tolles Album. Kisses on the Bottom, also Küsse auf den Hintern. Auch ein sehr netter Titel. Er ist dafür in das große Capitol Studio, dieses runde Gebäude in Los Angeles gegangen, wo Sinatra seine großen Klassiker aufgenommen hat. Und er hat zwei neue Songs geschrieben, die ich außergewöhnlich gut finde. My Valentine ist ein schönes, wunderschönes Valentine-Liebeslied.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by.
Und Only Our Hearts, also Balladen in diesem Stil der 30er Jahre, da ist Paul McCartney auch perfekt auf diesem Gebiet.
If only my love was here, I'd be taking the time to feel it washing over my body and soul. If only my love, only my love was here, I wish that my heart was strong, I'd be letting it beat much faster at the thought of you holding me near. I wish that my heart, wish that my heart.
2013 ist dann ein Album, und da geht in so eine neue Phase auch los, wo er mit neuen Produzenten, neuen Sounds, sagen wir mal, so einen frischeren Anspruch angeht. Ob das immer gelingt, weiß ich auch nicht genau. Ich wollte mal einen Song anspielen, und zwar Early Days, wo er das verbindet. Also diesen, ich finde, ja, frischen Anstrich, aber wieder eine Geschichte von früher, von sich erzählt. Vielleicht von sich und John Lennon, man weiß es nicht genau.
Ja.
They can't take it from me if they try. I lived through those early days. So many times I had to change the pain to laughter just to keep from getting crazy.
Ich finde, man merkt, seine Stimme ist nicht mehr so geschmeidig wie früher. Man hört ein bisschen sein Alter. Es macht überhaupt gar nichts.
Sie sind ein bisschen gebrochen hin und da, ja. Aber das Komische ist, wenn man ihn live sieht, ist das eigentlich nicht so. Also ist ja ganz normal, dass die Stimme ein bisschen tiefer wird und altert. Aber er singt seine Songs auch heute noch immer noch in denselben Tonarten. Und es gibt da eine Unterhaltung mit Billy Joel, wo der sagt, sag mal, singst du die immer noch in derselben Tonart? Ich muss meine Songs drei Töne tiefer machen, damit ich überhaupt dahin komme zu den hohen Tönen. Aber nein, er macht halt, er kann das. Und aber es fiel mir bei diesem Song auch auf, dass das ein bisschen gebrochen ist.
On my way to I rode a big green bus. I could see everything from the upper deck. People came and went, smoking cigarettes. I picked the packets up when the people left. But all the time I thought of you. How far away the future seemed. How could I have so many dreams?
Aber später auf anderen Aufnahmen ist es wieder anders geworden. Ja, er hat damals mit verschiedenen Pop-Produzenten gearbeitet, Paul Epworth und anderen, die gerade angesagt waren in der Zeit. Und auch sein jüngstes Album aus dem Jahr 2018, also nein, sein vorletztes Album, muss ich sagen, Egypt Station, war mit Greg Kurstin produziert, dem Produzenten von Adele, den wir da groß behandelt haben, dem Schreiber von Hello und anderen Songs, also einem der weltberühmtesten Produzenten. Und da hat er aber sehr kongenial sich auf McCartney eingelassen, muss ich sagen. Da sind auch ganz tolle Songs drauf, I Don't Know zum Beispiel. Oder eine sechsminütige, sagen wir mal, Medley-artige Komposition, die so auch McCartney-artig ist. Also von einem Song in einen anderen übergehen, drei verschiedene Teile. Despite Repeated Warnings heißt das Werk auf Egypt Station.
Despite repeated warnings, our dangers up ahead. Well, the captain wasn't listening to what was said.
Also er schont sich ja offenbar auch nicht in der Auseinandersetzung mit jungen Produzenten. Also er könnte auch sagen, ich mache den ganzen Kram alleine, ich bin Paul McCartney, ich weiß, wie das geht. Ja. Das macht er offenbar ja nicht.
Aber er kann schon manchmal auch so sein. Es gibt Geschichten, wo er dann einem Ryan Tedder, mit dem er auch mal kurz zusammengearbeitet, gesagt hat, also ich habe jetzt keine Lust zu arbeiten, wie du arbeitest. Die arbeiten nämlich so, dass sie irgendeine Keyboard-Spur aufnehmen und der Sänger soll dann irgendwas singen drüber. Irgendwie keine Texte, keine Worte. Und später wird das dann zusammengeschnitten und zusammengebastelt. Da hat McCartney zu ihm gesagt, also ich habe nun genug erfolgreiche Songs geschrieben und ich arbeite so, ich schreibe erst den Song fertig und dann nehme ich ihn auf, bevor ich hier rum experimentiere. Aber das ist ja auch okay, aber er arbeitet auch mit so strangen Leuten wie Kanye West, der ja damals auch noch ein sehr vielversprechender Produzent war, bevor er irgendwie geistig abdriftete. Mit Rihanna und Kanye West hat er 4-5 Seconds aufgenommen, eine sehr attraktive Popnummer, wo er aber eigentlich gesanglich kaum zu hören ist, hinter Rihanna, aber er spielt akustische Gitarre und hat den Song mit komponiert.
I think I've had enough. Might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. 'Cause all of my kindness.
Und dann kam die Pandemie und in der Pandemie erschien sein letztes Album, sein neuestes Album, McCartney 3. Auch wieder ein Solowerk, das also zurückgeht auf 2 und auf 1, also das er alleine aufgenommen hat. Und da sind auch fantastische Nummern drauf. Find My Way oder Seize the Day. Auch qualitativ sehr, sehr toll. Also er ist auf einem, damals war er gerade 78.
I don't care to be bad. I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos can turn to frozen ice when the cold.
In einem Stand, in einem Zustand, muss man sagen, wo er immer noch wunderbare, großartige Platten macht. Und er wird nun, oder ist gerade 18 geworden. Wenn
80. Er ist gerade 18 geworden, er macht jetzt Führerschein.
Folgender Versprecher am 18. Juni, dann ist er ja schon 80. Und dafür ist er ein verdammt junger 80er. Also wenn man ihn auch sieht, schlank, ne, Vegetarier eben. Und mittlerweile färbt er sich die Haare nicht mehr und ist immer noch super fit und frisch. Mittlerweile zum dritten Mal verheiratet und anscheinend sehr, sehr glücklich.
Und bemerkenswert ist noch, bei den vielen, vielen Dingen, die an Paul McCartney und seinem großen musikalischen Schaffen und seinem Leben so bemerkenswert sind, dass er in diesem Jahr der Headliner in Glastonbury ist.
Ja, aber da hat er schon mal gespielt, 2004. Auch damals schon in der Phase war er Headliner da. Und das zeugt auch das Große an der britischen Popszene. Da schätzt man Sachen wert, die eine Tradition, eine Größe, eine Geschichte haben. Das ist wunderbar. Es passt auch zusammen irgendwie. Da sind also auch junge Fans und junge Bands und die finden das großartig, dass der Mann da spielt. Und die haben auch alle eine großartige Wertschätzung für diesen großen Mann. Und live kann er immer noch was bieten da, auch vor 100.000 Menschen in Glastonbury.
Ich habe nochmal mir angeschaut, das hast du sicher auch gesehen, dieses Carpool-Karaoke mit James Corden, wo toll. Paul McCartney ihm Liverpool zeigt im Grunde genommen. Und bei vielen Momenten, wo man denkt, also da begegnen sie natürlich auch ganz normalen Leuten in der Penny Lane, eben zum Beispiel einer Friseurin, die gar nicht weiß, wie ihr geschieht. Aber am bewegendsten fand ich eigentlich, dass er hat sein eigenes Zuhause besucht, sein altes Zuhause, und sie kommen raus und es sind Trauben von Menschen draußen, die ihm alle nur mal irgendwie die Hand schütteln wollen.
Ganz, ganz rührend, ganz, ganz besonders. Mittlerweile ist es eine Art Museum.
Man hat das ja, ich glaube, wir haben das in der Folge über Kate Bush gesagt, da hat jemand gefordert, man müsste sie zu einem nationalen Kulturerbe machen, aber Paul McCartney ist selbst so etwas wie ein nationales Kulturerbe, oder?
In der Tat, ja. Eindeutig, die große Persönlichkeit. Es gibt ja wenige Persönlichkeiten, die in der ganzen Welt so angesehen, geschätzt und einfach auch bekannt sind. Aber McCartney ist zufrieden. Wir können glücklich sein, dass er so hier ist und als sagen wir mal, Verwalter des großen Beatles-Erbes so eine großartige Rolle spielt.
Das war der zweite Teil des Podcastes über Paul McCartney. Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Vielen Dank für heute.
Danke, Uke.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. When the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. Although they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Go to